Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier bei Nu Wieso. Und heute mit einem Thema Politik. Und jetzt nicht gleich abschalten so. Wir werden es natürlich im Stoner-Style anschauen. Ich werde euch jetzt nicht mit irgendwelchen tagespolitischen Dingen langweilen oder auch nur zu irgendein Lager gehen, pro, contra. Aber es sind spannende Zeiten, in denen wir gerade leben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und da lohnt auch mal so einen Blick auf gewisse politische Prozesse mal zu richten, das mal aus der Perspektive zu sehen. Das aber vielleicht auch in so einem größeren historischen Kontext einordnen. Ne? Es wird heute gehen um Begriffe, um Fragen von Demokratie. Was ist eigentlich Demokratie? Und wo sind vielleicht Grenzen von Demokratie? Wo reibt sich Demokratie mit dem Begriff Freiheit? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Demokratie und Republik? Ja, und um solche Themen wird es heute gehen. Und den Anlass, den ich dazu habe, ich meine, das arbeiten die schon länger mit mir, das ist auch ein Thema, was halt jetzt heute sich halt manifestiert vor unseren Augen, wenn du diese Welt anschaust. Aber es gibt auch einen aktuellen Anlass. Und der liegt in Sachsen. Es ist gerade Wahlkampf in Sachsen, demnächst sind Landtagswahlen. Und im Rahmen dessen hatten die Grünen eine Veranstaltung in Chemnitz gemacht. Einer von den großen bundespolitischen Grünen ist in die Stadt gekommen, Robert Habeck, und hat dort mit einem, mit einem Landtagsabgeordneten der Grünen gesprochen und auch mit den Chemnitzer Grünen. Und ich war selber leider nicht dabei, muss ich sagen. Im Nachhinein denke ich mir, verdammt, wäre ich mal gerne hingegangen, weil es ist eigentlich ein interessantes Gespräch, über was da gesprochen wurde. Und ich habe das halt mitbekommen, weil dann ein Bekannter von mir, der war dort. Und der hat mir 2 Tage später davon erzählt. Wir haben uns zufällig getroffen und der erzählt mir davon. Und der Bekannte von mir, der ist nochmal ein bisschen älter als ich, ist eigentlich ein traditioneller Altlinker. Auch kein Ossi, sondern im Westen aufgewachsen. Und also so eine ähnliche Sozialisierung wie ich. Vielleicht nochmal eine halbe Generation älter als ich. Ja, also der hat halt auch schon in den 70er, 80ern bewusst so als junger Mensch an den politischen Dingen teilgenommen. War damals eben dem Zeitgeist entsprechend auch in der linken Szene auch wirklich aktiv. Also ein Altlinker, ja. Der aber auch schon lange jetzt nicht mehr in irgendwelchen Parteien mitmacht, aber halt dort Sympathie hegt auch für die linke Vision. Und der war eben dort und der hat mir ganz begeistert davon erzählt, von diesem Diskurs, den die dort auf der Bühne gehabt haben. Und diese Diskussion, wie gesagt, Wahlkampf, die lief unter dem Motto, oder das wurde immer wieder erwähnt, mehr Demokratie wagen. Mehr Demokratie wagen. Und das ist halt zunächst mal ein positives Statement, wo ich auch dabei bin. Mehr Demokratie wagen, da denke ich mir, ja, interessant, das klingt vielleicht so wie in der Schweiz. Mehr Demokratie wagen, mehr Volksabstimmungen und solche Dinge. Aber das ist gar nicht so sehr, um was es dort wohl ging, sondern über was die dort gesprochen haben, war die Frage, mehr Demokratie wagen und im Gegensatz dazu Grenzen der Freiheit. Und das ist ein Thema, was richtig spannend ist. Das ist ein ganz altes Thema, ein ganz alter Konflikt und der halt heutzutage immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Idee dahinter ist, und so sehen wir das auch im aktuellen politischen Diskurs, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass das Verhalten der Mehrheit vielleicht nicht das Richtige ist. Und ich versuche das so neutral zu halten. So. Also ich will mich da jetzt gar nicht drauf einlassen, was jetzt richtig ist und was nicht. Weil das ist ja mein Ding. Ich stehe auf Seiten der Freiheit und Lebensführung ist jedem seine eigene Verantwortung. Also es liegt an dir selbst, wie du dich verhältst, wie du lebst. Aber es geht so darum, wie stark sollte Demokratie sein? Also aus deren Sicht. Mehr Demokratie wagen heißt, mehr Einfluss nehmen, auch auf das Verhalten des Einzelnen. Und da geht es halt genau um die Themen, die heute den Diskurs so sehr bestimmen, beispielsweise Ernährung. Sollte man nicht einen Veggie-Day einführen oder sowas? Also per staatlichem Dekret sozusagen einen Tag in der Woche vegetarisch machen. Oder es geht um so viele Bereiche, wo halt Vorschriften gemacht werden in deinem Leben. Und die Frage ist halt, inwieweit ist das sinnvoll? Aus einer Mehrheit heraus zu argumentieren, hey, wir sind jetzt hier für Klimaschutz und dementsprechend wird jetzt gesagt, hey, wir verbieten jetzt meinetwegen mit Kohle oder mit Holz zu heizen. Was machst du aber, wenn du zu Hause nur mal gar keine Zentralheizung hast, sondern nur so einen großen Kohleofen? Fühlst du dich dann nicht in deiner Freiheit eingeschränkt, wenn jetzt jemand anders kommt und sagt, hey, was du hier aber machst, das schadet dem Klima und das wird jetzt verboten. So. Und genau um diese Punkte geht's. Und Es ist auch aus meiner Sicht im Moment so eine Trendverschiebung da, dass es eben hingeht mehr zu mehr Demokratie. Aber Demokratie ist an sich, in unseren Ohren klingt es positiv, aber es ist nicht zwangsläufig so ein positiver Begriff. Ich möchte nur jetzt auch schon darauf hinweisen, dass diesen Begriff Demokratie, den findest du nicht ein einziges Mal in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, in der amerikanischen Verfassung. Da tauchen diese Worte gar nicht auf. Sondern da geht es die ganze Zeit um Republik, nicht um Demokratie. Demokratie und Republik ist nicht zwangsläufig dasselbe. Das sind unterschiedliche Konzepte, die natürlich in vielen Dingen sich berühren. Und das ist auch gar nicht so einfach, da jetzt genau die Grenze herauszuarbeiten. Was nicht zuletzt auch daran liegt, dass der Begriff Republik, dass es den schon so lange gibt. Und da keine eindeutig klare Definition ist, was ist eine Republik im Sinne jetzt von einem Staatssystem, einem Herrschaftssystem. Republik gibt es halt schon ganz lange. Ja, das gab, und so wie man in der Antike den Begriff Republik definiert hat, ist anders als in unserem Mittelalter und das ist nochmal anders als jetzt in der Moderne, in der Neuzeit, sagen wir mal, bei der Staatsgründung von USA oder so. Ich selber, wenn ich jetzt aber hier heute spreche, werde schon eher so diese moderne Definition von Republik annehmen und sehe mich da auch durchaus, das falsch gegriffen, ja. Sehe mich da auch durchaus eher so in dieser amerikanischen Tradition auch. Und das ist auch richtig so, denn wenn wir über diese Themen reden, dann ist es interessant, auch diese amerikanische Geschichte anzuschauen, weil die halt nun mal tatsächlich das erste Land waren in der Moderne, was diese Prinzipien von Republik durchgesetzt haben. Schauen wir uns mal die Begriffe schon an. Republik, das kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie res publica, die öffentliche Sache. Also alles, was öffentlich angeht. Im Grunde genommen, was so im alten Athen, wenn man das mal so vorbildlich nimmt, was war die öffentliche Sache, was die öffentlich diskutiert haben, ja, das ist, was Republik ist, also das Öffentliche. Klar getrennt von den Dingen, die privat sind, die eben, was du privat machst, auf deinem Land, in deinem Haus, wie auch immer das ist. Und der Begriff Demokratie, der ist auch schon relativ alt. Tatsächlich, den Begriff, den gab es auch schon in der Antike, da schreiben schon die Griechen drüber. Und das ist ein griechisches Wort und heißt so viel wie Volksherrschaft. Demos, das Volk und Kratur, daraus abgeleitet halt die Volksherrschaft, Demokratie. Das sind also schon bei den Worten, kann man, finde ich, schon so einen leichten Unterschied erkennen. Das Republik trennt ganz klar die öffentliche Sache und das Private. Während Volksherrschaft diese Trennung erstmal nicht macht. Und es bei der Volksherrschaft halt möglich ist, und das hat man auch schon, die Kenner haben das auch schon lange gesehen, bei der Volksherrschaft droht halt die Gefahr, dass aus einer Volksherrschaft eine Volksdiktatur wird. Bei der Republik ist es so, dass das zentrale Wesen der Republik, die Kernidee, das Einigende ist der Begriff der Freiheit. Es werden die Rechte des Einzelnen geschützt, die Freiheit des Einzelnen. Das ist was dort geschützt wird in den Verfassungen, was ganz klar so drinsteht. Und was auch all den politischen Denkern und Philosophen, die diesen Begriff in der Moderne auch entwickelt haben und auch diese modernen Staatstheorien, die wir heute alle haben, also Leute also aus der Zeit der Aufklärung und vielleicht vorher sogar schon Humanisten, aber eben aus der Zeit der Aufklärung, wo es entstanden ist, die haben alle diesen Fokus gehabt auf das Recht des Einzelnen. Das ist das Entscheidende, dass der Einzelne geschützt ist, dass er als Minderheit geschützt ist. Da ging es natürlich viel um Fragen der Religion, ja, gerade in Amerika. Amerika ist dagegen gegründet worden von religiösen Leuten und das waren oft verschiedene Gruppen so. Und die Grundidee ist der Schutz des Einzelnen. Und dafür gibt es dann das Gesetz. Und Gesetze dienen dazu, in dieser republikanischen Tradition, Gesetze dienen dazu, das Recht des Einzelnen zu schützen. Vor der Mehrheit. Vor dem Staat, vor wem auch immer. Ja. Und das sagt schon ganz viel auch, was eigentlich so der Charakter von so Gesetzen ist. Ein Gesetz, und aus meiner Sicht ist es so, ein Gesetz kann ich nur akzeptieren, wenn da ein Fall, eine Causa behandelt wird, wo es auch einen Schaden gibt. Also nur wenn irgendjemand anders einen Schaden erleidet, finde ich, ist es gerechtfertigt, Dinge zu verbieten. Dagegen, was du in deiner eigenen Verantwortung machst, Das kann für mich niemals Gesetz sein von irgendeinem Staat oder dass sich eine Obrigkeit darüber einmischt. Und genau über diese Gedanken geht es hier. Und das ist, was die dort auch diskutiert haben. Ist es denn wirklich so, dass die Rechte des Einzelnen über allem stehen sollen? Und das ist genau, was die da diskutiert haben. Oder sollte man nicht diese Freiheit ein bisschen mehr einengen im Zuge der Vernunft. Wenn wir jetzt vereinfacht gesagt, wenn wir jetzt die Welt retten müssen, dann kann es ja nicht angehen, dass sich da Leute rausnehmen. Und das ist aber ein schwieriges Ding. Denn wo genau verschiebt sich denn diese Grenze? Wo genau definieren wir das? Ich meine, unsere westlichen Staaten, wir stehen in einer Tradition eigentlich der Republik. Wie gesagt, in der amerikanischen Verfassung, in diesen alten Texten, da taucht das Wort Demokratie gar nicht auf. Es geht um Republik. Und wir leben jetzt aber eine Zeit, und das ist nicht nur heute so, das ist schon ein längerer Prozess. In Amerika könnte man sagen, das hat vielleicht schon mit dem Bürgerkrieg angefangen, mit dem amerikanischen. Und dann definitiv mit den großen Weltkriegen. Und wir erleben so eine Zeit, wo sich der Gedanke von der Republik mehr hin verschiebt zur Demokratie. Das ist das entscheidende Thema hier. Und grundsätzlich klingt das erstmal positiv. Mehr Demokratie wagen. Hey, das ist eigentlich ein Motto, das eigentlich Willy Brandt, glaube ich, geprägt hat in Deutschland. Das ist eigentlich positiv. Ja? Denke ich jetzt ja nächstes Mal auch. Aber, und das ist der Grund, warum ich das hier mache, ich bin mir nicht sicher, ob all die Leute, die da schnell mit einstimmen, sagen, ja klar, mehr Demokratie wagen und diese Überzeugung haben, ob die diese Zusammenhänge sehen, über die ich heute spreche. Also wirklich auch diese historischen Konflikte, die es da gibt, zwischen Demokratie und zwischen Republik und diesen Fragen der Freiheit, die für die Vordenker, für all diese Leute aus der Aufklärung, die absolut oberste Maxime war. Das war das absolut oberste. Und erst danach kommen die anderen Dinge. Das Entscheidende ist Freiheit. Ja? Und das verschiebt sich jetzt eben, weil wenn man eben meint, es geht wirklich um was ganz Großes, wir müssen die Welt retten, dann verliert die Freiheit des Einzelnen da an Bedeutung. Weil da argumentiert man ja, welche Zukunft hättest du denn überhaupt mit deiner Freiheit, wenn die Welt untergeht? Also müssen wir vielleicht in so einer Krisenzeit oder auf die wir uns zubewegen, vielleicht die Freiheit beschneiden. Und ich sage das jetzt schon eine ganze Weile. Nicht nur hier, sondern auch wo auch immer ich mich öffentlich äußere. Ich sehe das schon eine ganze Weile eigentlich, diese Entwicklung, dass die grüne Bewegung, die meine ich jetzt nicht nur parteipolitisch, sondern die Umweltschutzbewegung, die ich eine positive Sache finde, weil auch ich liebe meine Umwelt, ja, aber dass die instrumentalisiert wird, schon seit geraumer Zeit, dass es ein Instrument ist, um Freiheit zu beschneiden. Dass es ein Instrument ist, um Herrschaft zu stärken und Freiheit zu beschneiden. Und das ist, wo in mir drin die Alarmglocken aufgehen. Das ist, wo mir drin die Alarmglocken aufgehen. Ja. Ich meine, wir alle sind so erzogen worden, dass wir, wenn wir Politik betrachten, dass wir dieses Links-Rechts-Denken haben. Ja, links ist, ich brauche jetzt nicht definieren, halt diese ganze sozialistische Richtung oder vielleicht traditionell müsste man eher sagen, links ist fortschrittlich, progressiv und das rechte Lager ist eher konservativ, bewahrend. Aber das ist schon seit Jahren, also schon als Student habe ich das gesehen, diese Einteilung, die ist obsolet. Die hat vielleicht früher besser gegriffen, aber sie ist heute völlig untauglich eigentlich, um diese politischen Systeme gegeneinander abzuwägen. Und alternativ, und das sehe nicht nur ich so, das sagen ganz viele kluge Köpfe, das ist auch nicht meine Erfindung, aber ich bin auch auf den Gedanken von selbst gekommen. Viel interessanter wäre so eine Aufteilung, wenn man es überhaupt macht, zwischen auf dem einen Extrem totale Freiheit, Anarchie, keine Herrschaft, kein Gesetz, kein Staat, keine Ordnung, kein Recht. Das wäre so das eine Extrem. Und das andere Extrem wäre totaler Staat. Ein Staat, der alles kontrolliert, der auch bis in die privaten Dinge reingeht und bis da reingeht, was du zu glauben hast, also Religion und so weiter, Weltanschauung. Ne? Also in dieser Polarität bewegen wir uns. Und dort ist vereinfacht gesagt, die Republik steht wesentlich näher Richtung Freiheit und weniger Gesetze, während Demokratie immer die Gefahr hat, auch in diese Mehrheitsdiktatur abzudriften. Das ist auch in der Analyse, nicht nur ich sehe das so, sondern es haben schon viele große Leute gesehen. Im 19. Jahrhundert, einer der bekanntesten Polittheoretiker im 19. Jahrhundert, das war der Franzose Alexis de Tocqueville. Und der hat es damals auch schon gesagt. Der hat damals auch schon diese Gefahr aufgezeigt, die latent in der Demokratie immer vorhanden ist, dass die Demokratie auch abdriften kann in eine Mehrheitsdiktatur. Und das ist genau die Gefahr, die ich heute sehe. dass wir, dass dass Mehrheiten darüber entscheiden, auch in Dinge, die in einem privaten Ablauf gehen. Was gibt es da für Beispiele dafür? Ganz, ganz viele in unserer Zeit. Es geht, eins, was jetzt auch hier bei uns bei Nuviso uns in den letzten Wochen viel beschäftigt hat, ist das Thema Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Für alle von diesen Kämpfern für Freiheit damals, für die war das alle ein ganz, ganz hohes Gut. Absolut wichtig, ja, Meinungsfreiheit. Aber bei uns verschieben sich mehr und mehr schon die Sachen hin zu, dass dort deine Freiheit beschnitten wird. Weil, hey, deine Meinung könnte irgendwie die und die Auswirkungen haben, könnte die und die Unruhe reinbringen. Und dort werden Meinungen also mehr und mehr beschnitten. Wir erleben es in unserer Sprache, wie gewisse Worte auf einmal verpönt sind, vielleicht auch ihre Bedeutung verlieren. Auch da, das ist nicht Freiheit. Freiheit der Sprache ist gefährdet, wenn Worte bewusst verändert werden. Ein Beispiel, was ganz, ganz oft kommt und dazu jetzt als Beispiel taugen soll, ist das Wort Rassismus. Ein Wort, was es in unserer deutschen Sprache erst seit 1973 überhaupt gibt. Das ist kein Witz, vorher stand es noch gar nicht im Duden drin. Das Problem, was es beschreibt, gab es vorher schon auch, das ist nichts Neues. Aber das Wort Rassismus, im Grunde nur eine 1:1 Übersetzung aus dem Amerikanischen, Racism. Und das zeigt auch schon, woher das kommt und woher vieles von dem kommt, von dem wir sprechen. Diese Idee der Demokratisierung der Welt, also diese Beschneidung auch von der Freiheit des Individuums, sondern mehr diesen kollektivistischen Gedanken, weißt, wir machen alle das Gleiche, so. Der ist ganz, ganz stark in Amerika. Und da reibt sich das auch so, Republik und Demokratie. Also wir sehen, dort wird schon die Freiheit massiv eingeschränkt in Sprache. Aber das sind auch ganz banale Beispiele vielleicht aus unserem Alltagsleben. Ich habe irgendwann schon euch mal darüber erzählt, das war, glaube ich, wo es um die Fabian Society ging. Weil tatsächlich berühren sich diese Themen heute. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut mal, was ich zur Fabian Society erzähle. Weil da wird genau das, über was ich hier spreche, haben die damals schon theoretisch formuliert, im 19. Jahrhundert. Naja, und da habe ich euch, glaube ich, mal das Beispiel gebracht, dass es schon Gedanken gibt, wenn sich jemand tätowieren lässt, dass der vielleicht vorher zu irgendeiner staatlich geprüften Stelle geht, um sich ein Gespräch dort anzuhören, ob das auch wirklich das Richtige ist für dich. Banale Dinge, egal ob du das Tattoo magst oder nicht, darum geht es ja gar nicht. Ja. Aber das Beispiel hatten wir schon. Will man ein anderes geben, was jetzt ganz aktuell auch ist, ist beispielsweise sowas wie eine Helmpflicht. Beim Motorradfahren, jetzt vielleicht sogar mit E-Scooter fahren, Helmpflicht, Fahrrad und so weiter. Ein großes Thema, können wir überhaupt drüber sprechen, über dieses ganze Sicherheitsbedürfnis, was der moderne Mensch hat. Aber es geht mir jetzt auch hier nicht darum, ob das jetzt sinnvoll ist, einen Helm aufzusetzen oder nicht. Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, um die Pflicht. Und da gibt es ein ganz aktuelles Beispiel. Und zwar ist dieses Jahr, hat in Deutschland ein Sikh hat geklagt. Ein Sikh. Die Sikh kennt ihr vielleicht, das ist eine Religionsgruppe, die kommt aus Indien. Das ist die Sikhs sind eine Religion und auch gleichzeitig, weil es schon seit ein paar hundert Jahren läuft, sind die auch ein eigenes Volk, die Sikh. Also beides ist, kannst du sagen. Und die Sikh, das ist so eine Mischung aus Islam und Hinduismus. Ich kann es nicht genau erklären. Ja. Die hatten halt, da gab es halt auch ein paar Gurus, auf die sich berufen. Und die haben halt irgendwie den Islam, der halt neu ins Land gekommen ist, durch die Mogulen da in Indien. Das haben die irgendwie aufgenommen und das irgendwie verbunden mit dem herkömmlichen, auf Kasten basierenden Hinduismus. Und daraus ist Neues entwickelt. Sikh. Und bei den Sikh, das sind übrigens, man darf die auf keinen Fall verwechseln mit Arabern. Also auch deshalb, wenn ihr hier einen Sikh auf der Straße seht, ihr könnt nicht ferner daneben liegen, wenn ihr sagt, hier, der ist Araber. Das ist auf keinen Fall so, sondern es ist auch gut, wenn man sowas weiß. Die Sikhs sind sehr stolze Menschen. Das sind auch in Indien, sind die meisten Sikhs sind relativ angesehen. Das sind viele von denen sind im Militär ganz stark. Gibt auch das ist viel Kriegerkaste, aber auch sehr viele Kaufleute. Wirklich auch Familien, die so Handel miteinander treiben, auch weltweit. Das sind große Kaufleute, ehrbare Leute auch. Und man würde völlig falsch liegen, wenn man jetzt die Sikh irgendwie mit Arabern oder mit Türken verwechselt, bloß weil die einen Turban aufhaben. Das ist eine andere Geschichte. Und wie gesagt, die meisten von denen, gerade die du hier bei uns triffst, die kommen ja nicht als Flüchtlinge oder sowas, sondern die kommen als Geschäftsleute hierher. Und das sind echt hoch angesehene Leute, also sollte man Respekt zeigen. Aber bei den Sikh, ja, und die haben so ein paar eigenartige Regeln, ja, wie halt so viele Religionen. Und da könnte man drüber schmunzeln so. Und eine von den Regeln bei den Sikh ist halt, dass du dir als Mann deine Haare nicht schneidest. Außer vielleicht zu irgendwelchen besonderen Anlässen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt dein Leben lang durchziehst, aber vielleicht gibt es dann irgendwelche heiligen Tage, wo man dann mal seine Haare rasiert. Aber im Grunde genommen keine Haare schneiden. Und bei den Sikh ist aber auch wichtig, da dürfen die Haare aber nicht so werden wie bei mir. Das ist nicht Sikh-Style. Das wäre dann wiederum, gibt es in Indien auch ganz viel, aber das ist was anderes. Sondern die Sikh dürfen ihre Haare nicht schneiden, aber sie müssen sie immer pflegen. Und deswegen gibt es die Regel, dass jeder Sikh-Mann immer einen Kamm einstecken haben muss. Immer. Sobald er aus dem Haus geht. Also diese Regeln gelten nur für die Öffentlichkeit. Sobald du dein Haus verlässt, musst du einen Kamm einstecken. Und du musst übrigens auch einen Dolch bei dir haben. Immer. Das ist auch so eine alte archaische Regel. Wie dir auch, ich respektiere das durchaus, weil es auch zeigt, was das für ein stolze Menschen auch sind. Also die auch eben dieses Verantwortungsgefühl des Einzelnen. Wir lassen uns da nicht von anderen Leuten reinreden. Das spiegelt sich da auch wieder. Jeder Mann muss eben immer einen Dolch bei sich haben. Und das ist übrigens auch, wie das kollidiert jetzt mit unserer modernen Welt. Das ist auch dieser Kontext. Diese Freiheit, einen Dolch dabei zu haben, ist letztens nur eine kleine Waffe. Früher war es so, dass sich Freiheit geradezu definiert hat, über das Recht, Waffen zu tragen. Das ist genau der Unterschied zwischen dem Adel gewesen und dem Leibeigenen. Ein Leibeigener darf kein Schwert anfassen. Der Adlige ist berechtigt, ein Schwert zu tragen. Und dementsprechend drückt sich aus, er ist souverän, er ist Herrscher über sich selbst. Während der Leibeigene es nicht kann. Der Leibeigene darf auch so eine Waffe gar nicht anrühren. Das nur so am Rande. Aber da sieht man auch, wie so alte Traditionen auch mit unserer modernen Welt kollidieren. Weil was machst du jetzt als Sikh, wenn du immer einen Dolch bei dir tragen willst? Wie kannst du denn in ein Flugzeug steigen? Das geht da nicht mehr. Und beim Dolch hat man sich dann hat man Kompromisse gefunden. Da haben sich die Sikh mit den modernen Regeln irgendwie arrangiert. Und man hat dann so eine Art symbolischen Dolch bei sich. Das geht dann auch noch. Irgendwie, der ist dann gar nicht wirklich gefährlich. Aber du musst ihn bei dir haben, irgendeine Art Plastikreplik, keine Ahnung. Das geht noch, ja. Und die dritte Regel bei den Sikh, und um die geht es jetzt hier eigentlich, ist, sie dürfen sich keine Haare schneiden und sie müssen sich die Haare zu einem Turban zusammenbinden. Du wirst also jeden Sikh-Mann immer erkennen an dem kunstvoll gewundenen Turban. Und darunter siehst du nicht, aber kannst schon ahnen, da ist mächtig viel Haar. Oft sind das dann große Turbane. Ja, und jetzt hat ein Sikh-Mann, hat jetzt geklagt in Deutschland, weil er beim Motorradfahren einen Helm aufsetzen muss. Und er hat dagegen geklagt. Er hat gesagt, hey, das ist meine Religion, ja, und es gibt ja wohl Religionsfreiheit in Deutschland und meine Religion schreibt mir das aber vor, weil das ist nicht meine eigene Regel, die ich erfunden habe und ich möchte aber trotzdem gerne Motorrad fahren. Kann aber keinen Helm aufsetzen, wenn ich hier einen Turban habe und mein Haar so aufgetürmt habe. Wie soll es gehen? Also hat der dagegen geklagt und was glaubt ihr, wie es ausgegangen ist? Das war interessant. Tatsächlich, der Sikh hat den Fall verloren. Der Staat hat gesagt, das Urteil hat gesagt, in dem Fall steht deine Religionsfreiheit nicht darüber. Kannst du auch, dann fahr halt nicht Motorrad. Wenn das mit der Sikh-Religion nicht zu vereinbaren ist, dann fahr halt nicht Motorrad. Ja. Ansonsten kannst du schon Motorrad fahren, musst halt den Turban ab und den Helm aufsetzen. Oder machst du keinen Symbol-Turban, keine Ahnung, vielleicht findet ihr da was. Ja. Ein interessantes Urteil. Übrigens spannend auch, was der Richter in seiner Urteilsbegründung gesagt hat. Das finde ich auch richtig spannend, weil das auch ganz viel sagt über das, was ich euch eigentlich hier sagen will, über diesen Konflikt, der da entsteht. Der Richter hat nämlich keineswegs so argumentiert im Sinne von Helm tragen ist vernünftig, das schützt dich vor schweren Verletzungen und so weiter. Das ist nicht die Argumentation, weil das wäre eigentlich unsere eigene Entscheidung. Ja? Sondern der Richter hat argumentiert, die Helmpflicht ist bindend für alle Verkehrsteilnehmer, wenn du eben dich auf so einem Zweirad bewegst. Die ist bindend deshalb, weil wenn du in einen Unfall verwickelt wirst, wo vielleicht mehrere Menschen verletzt sind und du als Motorradfahrer keinen Helm auf hast, dann kann es sein, dass du dann dementsprechend verletzt bist und dann nicht mehr helfen kannst den anderen Unfallbeteiligten. So wurde das argumentiert. Der Richter hat also nicht gesagt, das ist im Sinne von, wir haben freie Entscheidung oder sowas, sondern der Richter argumentiert das ist wirklich so ein Winkelzug. Es ist für mich manchmal auch schwer, diesen Juristen überhaupt zu folgen. So. Also so diese Art Denkweise, es geht so hintenrum irgendwie. Aber so hat der Richter das argumentiert. Der hat also gesagt, diese Helmpflicht besteht nicht darin, dass der Staat sich um dich kümmert und wie so Helikoptereltern, weißt du, die kleinen Kinder, ja, du musst den Helm aufsetzen. Nein, sondern der Richter begründet das Urteil, dass wenn du eben keinen Helm aufhast, dass du dann eventuell durch die Verletzung nicht in der Lage bist, dann deine Hilfspflicht oder sowas nachzukommen. Und deswegen musst du den Helm aufsetzen. Finde ich eine sehr interessante Begründung. Ja, und ich meine, das ist, Jetzt könnte man sagen, das ist doch banal, Helm aufsetzen oder nicht, Gurtpflicht. Und es gibt so zahlreiche andere Dinge. Es gibt so viele Beispiele. Beispiel auch, was heute aktuell ist, Rauchmelder. Ja klar, es wäre eine vernünftige Sache. Kann man natürlich da so argumentieren, dass so vernünftig ist, so zum Schutz, damit das Haus nicht abbrennt. Aber es gibt halt nur mal andere Leute, die wollen ja so ein Ding nicht in ihrem Zimmer haben. Erstmal, sie wollen halt einfach nicht. Warum? Manche sagen, das ist Stromverschwendung, manche sagen, ich mag das nicht. Wieder andere sagen, hey, da ist aber auch ein kleiner Sender drin, der sendet was die ganze Zeit und ich möchte mein Haus möglichst frei halten, meinen Wohnraum frei halten von Elektrosmog oder so. Aber auch da, egal wie du argumentierst, ob das jetzt richtig ist oder nicht, Fakt ist einfach, da ist jemand, der sagt, ich will das nicht haben. Ich will das in meinem Haus nicht haben. Und jetzt ist die Frage eben, mit welchem Recht kannst du eigentlich den dazu zwingen? Und das sind genau diese Grenzlinien. In einem republikanischen Umfeld wäre sowas völlig undenkbar. Ist völlig undenkbar, dass du jemanden dazu zwingst, einen Rauchmelder reinzumachen. Aber in diesem, wenn sich das mehr und mehr hinschiebt zu Demokratie, zu Herrschaft, Herrschaft über Mehrheit, dann entscheidet es die Mehrheit und dann wird es gemacht und dann musst du das machen. Das ist so ein Ding, dass bei uns viele Leute sagen so, ja, Deutschland ist so ein freies Land und in vielen Dingen ist es auch so, ja. Aber ich war ja viel unterwegs auf dieser Welt und ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt einige Länder, wo ich mich viel freier fühle. Wo ich mich viel freier fühle. Beispielsweise hat Amerika, da gibt es sowas nicht wie eine Meldepflicht. Also in Amerika war es völlig undenkbar, dass der Staat dir vorschreibt, dass du in deinem Haus, auf deinem Land, einen Rauchmelder zu installieren hast. Das geht nicht. Das ist undenkbar. Das würde in Amerika auch nicht funktionieren. Das würden die Leute nicht mitmachen. Dort ist noch viel mehr dieser Gedanke von frei. Da gibt es noch nicht mal eine Meldepflicht. Das heißt, du musst dich nicht beim Amt anmelden. Es gibt keinen Personalausweis oder sowas. Das gibt es in Amerika nicht. Das ist eben dieser republikanische Gedanke. Was es dort gibt, sind Gesetze, die das Recht von anderen schützen. In dem Moment hört ein, das ist genau, wo diese amerikanische Verfassung, und die ist wirklich gut, weil das ist eben dann das Ergebnis von der ganzen Aufklärung, da haben kluge Leute dran gearbeitet. Das Recht von Freiheit wird genau an der Stelle beschnitten oder eingeschränkt, wo dein Handeln einem anderen Schaden zufügt. Da kommen Gesetze rein. Und die Gesetze, die werden durchgesetzt und die gelten dann gleich für alle. Das ist dieser republikanische Gedanke. Und das ist völlig undenkbar, dich jetzt zu erziehen zu irgendeinem Verhalten, ja, und dich zu zwingen, irgendwie das Richtige zu machen. Weil das ist halt dann letztens die Entscheidung, was ist denn das Richtige? Wer entscheidet das? Und das ist dieser Grundunterschied. Und ich hatte schon die Fabian Society heute erwähnt. Fabian Society, das sind sozusagen Sozialisten aus England, die aber nicht auf Revolution gesetzt haben, sondern auf graduelle Entwicklung, dass es halt Schritt für Schritt sich dahin entwickelt. Und die haben das damals schon so formuliert, auch bis ins Extrem hinein. Weil wenn jetzt manche sagen, ja, aber wenn du jetzt hier redest von Mehrheitsdiktatur, Mehrheitsfaschismus vielleicht sogar, ist es nicht übertrieben? Ich meine, komm, setz doch deinen Helm auf. Hey, der Helm ist mir persönlich egal. Ich habe da kein Problem so. Aber wenn man meint, ich überspitze das, dann möchte ich nur mal auf diese Fabian Society nochmal erinnern, wo Leute wie George Bernard Shaw das ja konsequent ausgedacht haben und konsequent weitergedacht haben. Und die gingen dann sogar so weit, ein Gesellschaftsmodell zu entwickeln, zu propagieren, was sie heute immer noch verfolgen, was so kollektivistisch ist, wo alles geregelt ist und wo halt entschieden wird, welchen Wert hast du eigentlich für dieses Kollektiv? Wo nicht mehr die entscheidende Frage ist, welchen Wert hat meine Freiheit? Das ist so ein Urwert, den gibt dir das Leben, meine Freiheit. Sondern da wird dann eher so drauf hingegangen, auf das Kollektiv. Und George Bernard Shaw hat das schon so formuliert, echt ins Extreme rein. Hat dann gemeint, dass dann vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo dann, ja, wer auch immer, ein Komitee oder irgendein Rat, wer auch immer das dann sein soll, dann über dich Gericht hält und dann eine Bilanz zieht. Was hast du denn eigentlich dem Kollektiv gebracht? Und wenn da dann das Urteil ausfällt, hey, du schadest dem Kollektiv mehr, als dass du dem was bringst. Und was dann Schaden ist, das wird ja dann definiert auch vom Zeitgeist. Ja, hey, der heizt noch mit Kohle, das ist natürlich Schaden. Der fährt ohne Helm rum oder sowas, kann den anderen nicht mehr helfen. Und das haben diese Fabian schon so weit definiert, George Bernard Shaw schon gesagt, hey, es kann sein, dass dann irgendwann das Urteil fällt, hey, du bist ein Schädling. Du bist ein Schädling fürs Kollektiv. Und dann musst du als Schädling bekämpft werden. Und zwar schon George Bernard Shaw, der das schon ausformuliert hat, schon solche Gedanken, also echt unheimlich, wie sehr das antizipiert hat, wenn du dann guckst, was dann in den 30er, 40er Jahren passiert ist. Der hat schon die Gedanken ausformuliert, vielleicht kann man so etwas wie eine Gaskammer entwickeln, wo man dann die Leute dann auf humanitäre Art und Weise entsorgen kann, die halt der Gemeinschaft widersprechen. Da denkt ihr, okay, das ist aber weit weg. Ja, das ist noch weit weg. Also so sind wir heute noch nicht. Aber guck doch mal, welche Entwicklungen schon stattfinden. Schau mal nach China. Dort gibt es jetzt schon langsam so ein Social Credit System, wo gewisse Verhaltensweisen, die du hast, geben dir dann einen Bonus oder einen Malus. Und wenn du da auf deinem Konto zu sehr ins Negative abrutscht, wer auch immer dann das bestimmt, was da richtig und falsch ist, wenn du da zu sehr ins Negative abrutscht, dann kann es sein, dass du dann in eine Art Erziehungslager, früher nannte man es Konzentrationslager, kommst. Heute würde man es vielleicht anders nennen. Konzentrationslager klingt ja so schmutzig. Heute nennt man es dann eher, was weiß ich, ein Inklusionscenter oder sowas. Weißt du, wo du dann auch wieder behandelt wirst, mental, was ist mit dir los, Junge? Weißt du, warum kochst du da dein eigenes Süppchen? Warum marschierst du nicht im Gleichschritt? Das ist eine gefährliche Entwicklung, ja. Und das hält halt nicht an bei jetzt so kleinen Beispielen wie jetzt eben Helmpflicht oder so, sondern es geht heute, das ist das große Thema, und deswegen rede ich auch hier über die Grünen, das ist das Thema hier Klima. Und die Idee ist ja, der Mensch zerstört das Klima, zerstört dadurch so die Biosphäre. Und wenn die dann zerstört ist, dann haben wir alle nichts davon. Deswegen müssen wir jetzt sozusagen die Freiheit des Menschen, sich frei zu entfalten, zu sagen, ich esse, was ich will, ich trinke, was ich will, ich mache das, ob ich mir das selber dabei schade oder nicht, das wird jetzt sozusagen verwandelt, weil man sagt, nee, du schadest jetzt eben dem Planeten an sich. Und dann kann man wieder argumentieren, ja, wenn du dem Planeten schadest, dann musst du gemaßregelt werden. Und das ist die Richtung, wo wir uns hinbewegen. Wir sehen es aktuell hier, es gilt jetzt schon mehr und mehr als verpönt zu fliegen, Individualverkehr, freies Reisen, alles Dinge, die jahrelang eigentlich den Menschen angetrieben haben, also noch zu Zeiten von DDR. Was hat denn die Leute der DDR vor allem angetrieben? Reisefreiheit, die wollten mal raus, Freiheit, sich bewegen. Jetzt, eine Generation später, muss ich sagen, ist dieser Gedanke von Freiheit, der ist im Verschwinden begriffen. Ja. Der Begriff ist auch schon gar nicht mehr so stark. Freiheit. Es gab Zeiten, da war Freiheit, das hatte einen großen Klang. Noch in den 60er, 70er, 80er Jahren war Freiheit groß. Von was haben denn so die Hippies damals geredet? Freedom, Freiheit. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Heute ist das in den Hintergrund getreten, weil die Menschen gar nicht mehr wissen, was Freiheit bedeutet, und sagen, ja, aber es ist doch cool, wenn wir alle einen Veggie Day haben. Ja, ist es auch. Ich brauche auch keine Gesetze, die mir sagen, ey, du musst nicht jeden Tag hier dein Schnitzel essen. Das brauche ich schon lange nicht mehr. Ich esse halt das, was ich für vernünftig halte. Aber was ist denn, wenn gerade jetzt an dem Tag, wo die Gemeinschaft ihren Veggie Day feiert, du gerade Geburtstag hast und willst dann Leute zum Grillen einladen und so? Na, das geht dann nicht. Das ist, wo es dann kritisch wird. Ja. Es geht also nicht darum. Jetzt in der Sache ist es ja richtig, zu gucken, dass wir auch unser Verhalten verändern können. Das Problem, um was es hier geht, ist der Zwang, dass du gezwungen wirst, Dinge zu verändern. Das ist das eigentliche Problem. Und da kann sich der Zeitgeist ändern, weißt du? Ich meine, jetzt ist es gerade der Hype mit Klima oder so, aber du weißt es nicht, wie es in 20 Jahren ist, was dann sozusagen für die Gemeinschaft als bindende Werte gesehen wird. Und wenn du halt ein bunter Hund bist du irgendwie anders, ja, dann wirst du dort, läufst du dann als Individualist dann gegen diese Ketten. Da ist dann die Freiheit vorbei. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich jetzt hier über die Grünen spreche. Das ist jetzt keineswegs so, dass ich jetzt nur die Grünen bash, weil ich jetzt irgendwie vom anderen Lager komme oder sowas. Es ist. Lass mal einen kurzen Blick auf diese ganzen Parteien werfen. CDU ist einfach langweilig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich weiß nicht mehr, für was diese Partei steht. Früher haben sie sich ja definiert als konservativ, aber das ist offensichtlich nicht mehr, weil alles, was unter CDU-Regierung auch passiert, ist ein permanenter Wandel. Also die Dinge ändern sich total. Es ist also nicht mehr konservativ. Man weiß, ich kann aber auch keine Vision erkennen, die jetzt diese Partei durchströmt. Ah, da wollen wir hin. Ähnliches gilt für die SPD, älteste Partei Deutschlands, die an einem beispiellosen Abschwung jetzt ist. Was einfach auch daran liegt, dass die ihre alte Vision, das, was die SPD über lange Zeit halt getragen hat, das ist eben das soziale Thema, das spielt ja keine große Rolle mehr. Also spätestens seit Schröders Agenda 2010, 2020, weiß ich gar nicht mehr, wie das war, spielt es keine so große Rolle mehr. Die SPD hat nicht mehr diese soziale Vision in sich. Gleiches gilt vielleicht für die Linke, die hier in Mitteldeutschland auch immer noch sehr stark ist. Aber auch da, viel ist noch, das ist halt noch die Tradition, was sie halt schon immer gab. Ja. Aber auch da sehe ich jetzt überhaupt nicht mehr, bei dieser ganzen linken Bewegung sehe ich keine Vision mehr. Vision für die Unterschichten. Früher halt die Arbeiterklasse, gut, die Arbeiterproletariat, das gibt es gar nicht mehr. Wir sind deindustrialisiert, wir sind im Postindustriellen. Wir haben keine Arbeiterklasse mehr. Was haben wir heute? Wir haben heute ein Prekariat. Was für ein böser Begriff auch. Prekariat heißt nichts anderes als prekare Bittstellen. Du bist heute ein Bittsteller. Das ist auch schon, das sind auch genau diese Begriffe, weißt du, Bittsteller. Und für die Bittsteller gibt es keine Partei. Das bedient auch nicht mehr die Linke, sondern die Linke in erster Linie definiert sie sich über den Kontrast gegenüber rechts. Das ist was das der Hauptmotor ist von der Linken, ist, wir sind halt nicht rechts oder wir stehen im Kampf gegen rechts. Aber das ist für mich auch keine Pro-Vision. Für was steht ihr denn überhaupt? Das sehe ich da nicht mehr. AfD kann ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Die arbeiten schon an einer Vision und wäre deswegen durchaus interessant. Aber ganz ehrlich, ich halte die Momente halt einfach nicht für relevant. Warum ich jetzt über die Grünen spreche, ist, weil die zum einen interessant sind, weil da was passiert. Weil die tatsächlich jetzt über Themen sprechen, jetzt hier im Wahlkampf, die einen Prozess markieren, wie sich wirklich Dinge verändern bei uns. Und sie haben eine Vision. Aus meiner Sicht nicht die richtige Vision. Ja? Ich warne davor, hier mehr in diese Demokratiewagen-Ecke zu gehen, weil ich die Sorge habe, dass wir am Ende bei einer, also dass die Einschnitte in die Freiheit des Einzelnen zu groß werden. Ja. Davor warne ich, halte das für ganz gefährlich. Aber was halt interessant ist, dass dort überhaupt so eine Auseinandersetzung ist. Und deswegen spreche ich jetzt über die Grünen oder habe auch letztens schon über Heumer von Ditfurth geredet und sozusagen den Background auch von dieser ökologischen Bewegung. Wie gesagt, ich mache das nicht als Bashing, sondern weil es einfach interessant ist, weil du dort Dinge sehen kannst, die im ganz großen Bedeutung haben. Ja. Und bei den Grünen ist es auch interessant, weil du halt siehst, diese Veränderung, die bei den Grünen diskutiert wird und wo die hinwollen, das ist auch gedeckt letzten Endes von einer noch größeren Agenda. Und deswegen ist es auch interessanter, darüber zu reden, als jetzt über die Rechten. Also das würden zwei Leute mal von mir verlangen. Ja, hey, wenn du über die Grünen bist, red doch mal über die AfD. Da findest du auch genau so viel Mist. Da bin ich mir sicher. Da findet man auch Mist. Das ist keine Frage so. Aber es hat für mich gar nicht so eine Relevanz. Denn was die Grünen hier umsetzen, diese Ideen, die werden auch international diskutiert. Da gibt es auch eine Connection hin zu größeren Organisationen, also United Nations, UNESCO. Und das Letzte, ganz aktuell auch, ist ein Beispiel, das bringt uns der, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, eine Organisation, die so verbunden ist mit der UNO, sitzt es in Genf. Das IPCC, das ist der Weltklimarat, so sagt man es, glaube ich, auf Deutsch, so nennt man es auf Deutsch. Und der Weltklimarat hat jetzt letztens gefordert, den gibt es übrigens schon seit den 80ern, ist auch interessant, weißt du, das habe ich eigentlich schon vorher ausgedacht, Club of Rome und so. Naja, aber egal, diesen Weltklimarat, der hat jetzt eine, das habe ich in der Zeitung gelesen, ja, letzte Woche oder so, oder vor zwei Wochen, jetzt fängt der Weltklimarat an, Empfehlungen rauszugeben und er sagt, die Menschheit müsste ihre Ernährung umstellen. Auch hier wieder das Thema Fleischkonsum. Und die Idee ist da auch wieder, ja, die Produktion von Fleisch schadet dem Klima. Und ich möchte jetzt nicht in diese sachliche Geschichte einsteigen, weil das ist, also ich bin da äußerst skeptisch, aber das ist jetzt nicht das Thema hier. Was mein Thema ist, ist, dass sozusagen jetzt auch von großen internationalen Organisationen diese Agenda gefahren wird. Und ich warne davor schon lange, unter dem Deckmantel von Umweltschutz, Dahinter verbirgt sich so dieses negative Menschbild. Der Mensch ist eigentlich was Schlechtes. Der Mensch ist eigentlich eben dieser Schädling. Der ist ein Parasit. Also das ist ein Menschenbild. Und ich habe genau das Gegenteil. Also mein Menschenbild ist, der Mensch ist in Symbiose mit der Erde. Er ist kein Parasit, sondern das ist wichtig. Der Mensch hat auch eine Bedeutung. Zu glauben, dass die Welt genauso wäre oder besser dran wäre ohne Menschen, halte ich für völlig falsch. Sondern da verkennt man auch die ganze spirituelle Dimension des Menschen. Die erkennt man da gar nicht. Das kannst du nur als reiner Materialist kannst du das so sehen. Ne? Und den Verdacht habe ich halt schon lange und habe es auch schon lange so kommuniziert. Unter dem Deckmantel des Umweltschutzes kommt eigentlich eine Agenda, die die Herrschaft stärkt. Das ist das Entscheidende, die Herrschaft stärkt. Und es klingt am Anfang gut, ja, weil klar, wir sind auch alle für Veggie und ich bin auch für Tierschutz und ich finde es auch mies, Massentierhaltung. Ich denke auch, da gibt es viele Dinge, die man besser machen kann. Ja, und das haben wir auch gemacht. Auch das würde ich gerne jetzt zu diesen Leuten, die jetzt bei den Grünen diesen Diskurs in diese Richtung treiben, würde ich gerne sagen, hey Leute, Aber schaut doch mal auf eure Geschichte. Ihr Grünen habt doch auch viele Dinge positiv bewegt, ohne solche Zwangsachen. Doch Überzeugung. Du kannst doch die Menschen auch durch Überzeugung gewinnen. Hey, verhalte dich vernünftig. Das Problem ist der Zwang. Das ist das Problem. Und eben dann diese internationale Dimension, wie jetzt eben der IPCC, der jetzt sagt, die Menschen müssen ihr Essverhalten verändern. Und das Foto, es war im Spiegel, wo ich das gelesen habe, Spiegel Online, und das Foto war dann so ein Bild von irgendeinem bayerischen Volksfest, vielleicht Oktoberfest, wie die Bedienung den Schweinebraten bringt. Aber das ist, das zeigt genau, wohin das geht. Es gibt also eine größere Agenda, die sich selbst in unsere Privatbelange einmischt. Was wir essen, wie wir uns verhalten. Und das ist etwas, was die Freiheit einschränkt. Was Freiheit einschränkt, sondern was Herrschaft stärkt. Und das ist genau der Punkt, von dem ich hier rede. So. Und ich selber, okay, das ist vielleicht eine Außenseiterposition. Vielleicht ist meine Position nicht mehr als fake. Das habe ich kein Problem damit. Aber ich selber stehe ganz, ganz stark auf Seiten der Freiheit. Weil ich auch dem Menschen vertraue. Es fängt an bei mir selbst. Ich vertraue mir selbst. Ich vertraue dem Spirit in meinem Herzen, diesen Kodex hier drin, wie ihn schon Kant benannt hat. Der Kodex im Herzen, dem vertraue ich. Und ich vertraue auch darauf, aus diesem Sinne vertraue ich auch auf die Menschheit an sich. Klar haben wir viele Probleme und viele von denen spreche ich hier an. Viele Dinge, die schief laufen, wo wir uns auch Dinge besser machen können. Aber ganz grundsätzlich habe ich dieses Vertrauen in den Menschen, ne? Weil eben auch der Mensch diese geistige, spirituelle Seelenebene hatte. Und der Mensch eben nicht nur so ein Stück Dreck ist. Ja. Aber das sehen dort, ja, das wird eben von diesen Materialisten anders gesehen. Tatsächlich ist es auch, wenn ich sogar so politische Systeme und so spreche, ich kritisiere diese ganze Moderne, diesen ganzen Materialismus kritisiere ich. Und das habe ich schon als Jugendlicher, als Schüler habe ich das schon erkannt. Da habe ich schon mit meinem Geschichtslehrer so Diskussionen gehabt. Gesagt, hey, was? Ich habe so die Frage gestellt, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Hitler-Faschismus und Stalin-Kommunismus? Was ist eigentlich der Unterschied? Bei beiden haben wir Personenkult, bei beiden haben wir Militarismus, bei beiden haben wir vor allem eben das, von was ich hier rede, die Freiheit des Einzelnen ist total eingeschränkt. Im Hitler-Faschismus genauso wie unter Stalin, du konntest dich nicht frei entfalten, sondern du wurdest reingepresst in ein System. Und wer dort... Du konntest dich vielleicht innerlich zurückziehen, im Inneren die Freiheit suchen. Das nannte man damals innere Immigration. Das haben ganz viele gemacht. Ganz viele große Denker haben es auch gemacht. Und okay, bevor ich jetzt in so ein KZ eingesperrt werde, innere Immigration, halte ich halt die Klappe. Ich sage nichts mehr, ich schreibe nichts mehr, ich male nichts mehr oder was auch immer so. Aber Leute, die da offen ihre Individualität auch zur Sprache gebracht haben, so wie wir das jetzt noch machen können. Wie ich das zum Beispiel hier mit euch mache die ganze Zeit. Wo viele sagen, ja, guck dir den an. Ja, okay, ich bin ein bunter Hund. Aber es ist meine Freiheit. Das ist das Ding. Und solche Leute wie uns eins sind in so kollektivistischen Systemen mit die Ersten, die dann in irgendein Erziehungslager wandern oder halt das Land verlassen müssen oder sonst wie irgendwie ausgestoßen werden aus dem Kollektiv. Und in diese Richtung bewegt sich das jetzt. In diese Richtung bewegen wir uns, Richtung Kollektivismus. Das ist das eigentlich Entscheidende. Ein Kollektivismus gegen die Freiheit des Einzelnen. Und, pardon. Und so ein bisschen kannst du das halt trendmäßig sehen, dieses mehr Demokratie wagen. Das klingt so schön. Aber da steht dann nicht, dass wir dann so wie in der Schweiz irgendwie unsere Dinge selber organisieren. Und auch da, ob das jetzt in der Schweiz so optimal besser ist, will ich hier auch gar nicht sagen. Das ist wieder ein anderes Thema. So. Aber es ist eine Mogelpackung. Man glaubt, mehr Demokratie wagen, das ist super, das ist für uns Volk, aber es ist nicht so. Sondern was dahinter lauert, ist eben mehr Kollektivismus, mehr Gesetze, mehr Regulierung. Ja. Und das große Thema, was jetzt unsere Zeit bestimmt, ist eben diese Klimaveränderung. Und die Argumentation ist, ey, wenn der Mensch jetzt die Erde kaputt macht, wir müssen die Erde retten, dementsprechend müssen wir die Freiheit des Menschen an einigen Stellen sogar radikal beschneiden. Ja, und das ist, wo mein Instinkt so aufgeht und sagt, hey, boah, das ist gefährlich, Leute. Weil die Aufklärer, die wussten schon, warum Freiheit das oberste Gut ist, warum das unverhandelbar ist, warum da darfst du nicht rumdoktern. So. Klar, es gibt gewisse Einschnitte von Freiheit, aber die sind eben genau definiert. Es ist genau da, wo du jemand anders schadest. Ab da hört Freiheit auf. Ja. So, ich greife immer so spontan, immer gewohnheitsmäßig nach rechts, aber ist heute meine Fernsteuerung hier links. Ich habe euch jetzt ein paar Bilder mitgebracht zu diesem Thema und eigentlich habe ich nur Bilder mitgebracht von Demonstrationen aus der letzten Zeit. Nur ein paar und lass uns da mal drauf schauen auf die Transparente, auf die Message, was die Leute heutzutage mittragen. Einfach mal gucken, Was ist so die Message, die eigentlich darüber kommt? Ja? Weil ganz grundsätzlich ist es ja gut, wenn die Leute auf die Straße gehen. Das ist ja, wo man sagt, ja, mehr Demokratie wollen. Ich finde es ja gut. Das Volk soll irgendwie sich zum Ausdruck bringen. Aber was kommt denn da so zum Ausdruck? Zum einen ist natürlich immer Zukunftsangst. Ja? Ich weiß nicht, was das ganz heißt, aber halt hier so keine Zukunft, dann was sollen wir da noch lernen? Warum sollen wir noch in die Schule gehen, wenn es eh keine Zukunft mehr gibt? Das ist übrigens genau dieses Endzeitdenken, was ich schon so oft hier vorgestellt habe und auch in dieser Heumer von Ditfurth-Sendung dieses apokalyptische Denken, ah, wir sind die Letzten. Nach uns kommt nichts mehr. Wir müssen sollten Apfelbäumchen pflanzen. So. Erinnert euch dran, wenn die Leute 1983, als von Ditfurth sein Buch rausgebracht hat, so gedacht haben, heute sind 30 Jahre später, hast du 30 Jahre nicht gelebt. Hast du 30 Jahre hast du gewartet, dass endlich die Endzeit kommt, aber das ist ein Trick, aber da habe ich schon viel drüber gesprochen. So. Dass es eben auch ähnlich ist wie letztens dieses ganze religiöse Denken von einer Endzeit und so weiter. Das ist im Grunde genommen dieselbe psychische Haltung, in der du da steckst, die dich letztens abhält vom Hier und Jetzt und von Leben und diesem ganzen Reichtum, den auch Leben hat, irgendwie auch mitzunehmen und so weiter. Sondern das ist, wir sind die Letzten, also jetzt geht es gleich immer den Bach runter. Das ist eine psychische Haltung, wie du ins Leben gehst. So. Das kommt halt ständig, diese Angst. Hier auch interessanter. Ökonomisch, ökologisch. Wie das aber mal gegeneinander ausgegrenzt würde. Ich meine, Ökonomie heißt erstmal nur wirtschaftlich. Ökonomie heißt nicht Kapitalismus. Leute, ich spreche auch in die Jugend so. Das ist nicht das Gleiche. Ökonomie heißt erstmal nur wirtschaften. Und verdammt nochmal, jeder Mensch sollte gut wirtschaften. Das ist erstmal ganz sinnvoll, dass du halt jetzt irgendwie deine Ressourcen, dein Geld oder was, selbst wenn es kein Geld gibt, wenn es nur Ressourcen gab, dass du die einfach nur verprasst oder sowas. Nein, Ökonomie heißt wirtschaften und das ist Vernunft. Natürlich wirtschaften wir richtig. Welches Wirtschaftssystem wir haben, steht auf einem anderen Blatt. Aber auch die Sozialisten haben auch Ökonomie gehabt, so ist es ja nicht. Also ich meine, das ist schon mal, wird es halt ausgetauscht halt miteinander, gegeneinander ausgespielt. Versteht ihr? Das sind die Dinge. Es geht nicht nur um Freiheit, es geht auch um Wirtschaft. Es geht um eine Veränderung des Gemeinwesens, was angeplant wird. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern halt weltweit. Ja. Das finde ich auch schön, das habe ich eigentlich nur reingenommen. Sorry, ich kann es mir nicht verkneifen, wenn ich das so lese hier. No time to waste. Strike for climate. Vielleicht wäre es für manche dann doch gut, freitags vielleicht doch mehr in die Schule zu gehen, damit man irgendwie die Sprache richtig benutzt. Aber das heißt, so natürlich heißt es don't no time to waste. Da fehlt ein E. Aber strike for climate. Wir kämpfen für das Klima. Auch das ist eigentlich eine absurde Vorstellung. Wenn ich mir überlege, ich würde jetzt in irgendeine Zeitkapsel kommen und würde mit, was weiß ich, zur Zeit der Kelten, würde mit den Leuten reden und die würden so fragen, hey, was ist denn los, was treibt die Leute in deiner Zeit so an? Die würden sagen, hey, wir kämpfen fürs Klima! Die würden sagen, echt? Striking for Climate? Ich meine, ey, boah, ihr müsst da schon ganz schön abgehoben sein. Ja, genau so ist es. Striking for Climate. Aber es wird noch besser so. Ich habe noch mehr hier am Start. Hier nochmal, ja, System Change, not Climate Change. Das ist wirklich wichtig. Und die jungen Leute wissen es nicht. Das sind nette junge Leute. Ich will nichts Böses gegen die sagen. Ich finde es ja gut, wenn sich junge Leute engagieren. Aber was ihr nicht versteht, oder habt ihr das, das ist, was ich die Leute fragen würde, genauso wie die Grünen, wenn die das da diskutieren, habt ihr diese Sachen wirklich durchdacht? Und seid ihr dann bewusst zum Ergebnis gekommen, ja, so ein kollektivistisches System ist halt das Bessere, weil der Mensch ist blöd. Wenn ihr wirklich an dem Punkt seid, dann würde ich zwar sagen, hey, dann bist du ein verdammter Kollektivist, würde ich sagen. Und der würde vielleicht sagen, du bist ein verdammter Individualist. Vielleicht wären wir genau in so einem Dialog wie bei Dostojewski, der Großinquisitor, weißt du, der halt sagt, die Menschen müssen geknechtet werden und Christus spricht von Freiheit. Das wäre vielleicht genau das, aber dann wäre es mir irgendwie klar. Dann würde ich dann auch akzeptieren, okay, die Menschen sind halt so, ja, ist verschieden. Aber ich glaube, dass die ganzen jungen Leute und auch eben die jetzt hier diese politischen Diskurs führen, dass sie das gar nicht durchdrungen haben, was das eigentlich bedeutet. Wisst ihr, was das bedeutet? Systemchange? Habt ihr eigentlich ein System zu bieten, was dann wirklich das Leben auf der Erde verbessert? Habt ihr das mal durchdacht? Was, wenn wir hier in diesen Kollektivismus kommen, was das mit uns machen kann? Ich glaube, diese Fragen von Demokratie und Republik wird halt nicht diskutiert. Das wird auch nicht in der Schule erzählt. Das lernen wir nicht. Diesen Diskurs, den hat man im 19. Jahrhundert sehr wohl geführt. Das war politische Bildung. Das haben wir heute gar nicht mehr. Übrigens auch das, eines der großen Probleme bei Demokratie, was es schon lange auch und schon immer auch gesehen wurde, ist, es funktioniert halt auch eigentlich nur gut, wenn du aufgeklärte, mündige Bürger hast. Wenn die Leute alle verdummt sind, verblödet sind, dann funktioniert das auch nicht mehr mit Demokratie. Ja, dann geht es gar nicht mehr. Das hat schon auch dieser Tocqueville gesagt, der hat auch schon gemeint, diese Tendenz, die die Demokratie hat, der Gleichmacherei. Ey Leute, das haben alle schon 19. Jahrhundert gesehen. Das ist jetzt nicht, dass wir das jetzt erst erkennen. Hat der Tocqueville auch schon gesagt, diese Tendenz zur Gleichmacherei, die treibt halt die Menschen auch in eine Abhängigkeit dann von der Obrigkeit, vom Staat. Und das verstärkt das Ganze noch. Je stärker wir vom Staat abhängig sind, desto mehr greift diese Gleichschaltung, diese Kollektivierung und das Individuelle, der Gedanke von Freiheit, dass du dein eigenes Ding wahrnimmst und dein Leben so lebst, wie du siehst, selbst wenn es schräg ist und selbst wenn du vielleicht Weltanschauungen hast, die mit den anderen kollidieren. Aber das ist der Gedanke von Freiheit. Hey, diese Idee von Freiheit war vor allem mit den Religionen, damals das ja Amerika gegründet, damals es eben viele Religionen gab. Und da steht es immer drin, Religionsfreiheit. Das spielt vielleicht für uns heute nicht mehr ganz so eine große Rolle. Ja, jetzt kommt es wieder, jetzt müssen wir uns wieder mit der Religion beschäftigen und so weiter, Islam. Aber grundsätzlich haben wir als moderne Menschen gar nicht mehr das Thema Religion. Heute ist es, Religion wurde ersetzt durch Weltbilder. Aber auch da ist es eben Freiheit des Weltbilds, dass du auch die Freiheit hast, ein anderes Weltbild zu sehen. Aber heute, hey, du bist ja schon eventuell ein Klimaleugner. Geht aber nicht, lässt sich nicht verbinden mit dem Begriff von Freiheit. Hey, wenn du frei bist, dann kannst du auch Klimaleugner sein. So what? Weißt du, dann ist halt der Mensch Klimaleugner. Lass ihm die Freiheit, weißt du? Das sind genau diese Punkte so. Und ich weiß nicht, ob die Menschen darüber nachgedacht haben. Ja? Man ruft nach etwas und klar, das ist einfach. Ich bin auch für gesundes Wetter, für gesunde Ernährung, alles ist super, mach das doch. Ja? Aber zwingst du es den anderen Menschen auf? Und übrigens auch mal kollektiv weitergedacht. Also, oder mal weitergedacht. Wenn es so ist, der Mensch zerstört die Erde. Deswegen müssen wir das Verhalten das destruktive Verhalten, Fleisch essen, Autofahren, Strom verbrauchen, alles Dinge, die eigentlich unser Leben durchaus angenehm machen. Ja? Wenn dieses Verhalten die Welt zerstört, dann ist die Konsequenz, dass logischerweise muss man dann die Leute dazu zwingen, muss man ihnen ihre Freiheit nehmen. Ne? Und weißt du, oder anders gesagt, wenn ich jetzt als Aktivist, wenn ich Aktivist bin und ich lebe schon schön CO2-neutral, ich mache das in meinem Leben, ich entbehre auch Dinge, ich fliege nicht mit dem Flugzeug, nein, ich fahre nur noch mit dem Segelschiff über das Meer und mit der Postkutsche mache ich meine Italienreise. Also wenn ich all diese Entbehrungen schon auf mich nehme und dann sehe ich aber, dass mein Nachbar das nicht macht, dann denke ich mir, also ich bin schon auf dem richtigen Weg, aber ich allein kann die Welt nicht retten. Ich muss meinen Nachbarn da mitnehmen. Ich kann ihn aber nicht überzeugen, weil der sagt, nö, mache ich nicht. Also zwinge ich ihn dazu. Das ist, was wir jetzt gerade erleben. Und was ist denn aber, wenn ich jetzt mal konsequent weitergehe, was ist denn eigentlich, wenn wir dann irgendwann ganz Deutschland lebt dann positiv klimamäßig so? Und vielleicht ganz Europa? Weil Europa also wird von Deutschland dominiert, vielleicht können wir das so machen. Aber was ist denn dann? Dann haben wir den Zustand, dass wir sagen, okay, also wir in Europa, wir leben jetzt vorbildlich, ethisch vorbildlich, klimaneutral, CO2, wie auch immer. Aber, ey, die anderen machen es noch nicht. Die Chinesen fahren immer noch mit ihren Autos rum. Und die Südamerikaner, die Argentinier, Brasilianer, die machen immer noch ihre Riesensteaks und so weiter. Ist dann nicht die gleiche Konsequenz, wie du anfängst hier im Kleinen bei deinem Nachbarn, du musst denen jetzt auch zwingen, das ist dann das Nächste. Irgendwann müssen wir dann international andere Länder zwingen. Und wo sind wir denn da gelandet? Da sind wir wieder genau bei dem Punkt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Erzählen wir dann den Chinesen, Leute, ihr zerstört das Klima. Und wenn wir es wirklich dann konsequent meinen, ist am Ende Krieg. Da müssen wir irgendwann die Chinesen besiegen. Müssen denen sagen, Leute, wir müssen mit Zwang durchsetzen. Genauso wie der Beschluss hier bei uns auch durch eine staatliche Gewalt durchgesetzt wird. Hey, du weigerst dich, hier Rauchmelder einzubauen. Da kommt irgendwann, früher, später kommt Ordnungsamt, Polizei, was weiß ich, in welchem Weg das geht. Aber irgendwann wird das durchgesetzt. Gegen deinen Willen. Und wenn du dich dagegen wehrst, bist du auch ins Gefängnis gesperrt. So ist es. Also wenn du dich da wirklich wehren würdest. Aber wenn wir es weiterdenken, müssen wir dann irgendwann genauso konsequent das durchsetzen gegenüber den anderen Völkern, die da keinen Bock darauf haben. Und ich kann euch sagen, also in China, glaube ich, wird es lange dauern, bis du da die Leute überzeugst, dass sie kein Fleisch mehr essen. Oder in Südamerika oder in Afrika oder sonst wo auf der Welt. Und wollen wir das machen? Sehen wir uns dann da in dieser Position, dass wir auch diese Länder dann überzeugen? Und wenn sie sich überzeugen lassen, dann muss man es mit Gewalt machen. Weil hey, wir reden um nichts anderes als unsere aller gemeinsame Zukunft. Denk da mal drüber nach, wie sehr das dann eigentlich wieder diese Falle ist, in die unsere Vorfahren schon getappt sind. So, zu meinen, wir stehen über den anderen und wir erklären den anderen, wie es läuft. Und wenn die nicht mitmachen, dann zwingen wir sie dazu. Wo kommst du denn da raus dabei? Ist das auf Augenhöhe mit anderen Völkern umgehen? Ist das auf Augenhöhe mit anderen Menschen umgehen? Ist das eine Frage von Respekt und Freiheit voneinander? Die Freiheit des anderen? Denk da mal drüber nach, ja. Jetzt das hier, das ist auch eins meiner Lieblingstransparente. Das ist doch der Hammer, oder? Climate Justice Now. Justice heißt Gerechtigkeit. Klimagerechtigkeit. Ich meine, hey, wie bringst du eigentlich diese beiden Begriffe zusammen? Was soll das eigentlich inhaltlich bedeuten? Welcher kausale Zusammenhang besteht denn zwischen Klima und Gerechtigkeit? Ich will euch sagen, was das Problem ist bei dieser Sache. Das ist der Begriff Justice, Gerechtigkeit. Da sind wir erstmal alle dafür. Klar, ich bin auch für Gerechtigkeit. Aber ich sage euch was, Gerechtigkeit, ist das Leben gerecht? Ist das Leben gerecht? Nee, ist es nicht. Gerechtigkeit wirst du nie erreichen. Das ist das Ding. Gerechtigkeit, da kannst du kannst immer etwas Ungerechtes finden, weil das Leben per se nicht gerecht ist. Und da kannst du das argumentativ hinbiegen, wie auch immer du willst, aber bleibt ungerecht, wenn ein zweijähriges Kind irgendeine schwere Krankheit bekommt und auf einmal leiden muss. Das ist ungerecht, weil das Kind hat noch nichts anderes gemacht. Klar kann man sich es irgendwie hinbasteln, wenn man das braucht. Naja, aber vielleicht karmisch, vielleicht hat die Seele im letzten Leben was falsch gemacht und wird deswegen jetzt bestraft. Aber hey, das sind doch keine guten Konstrukte, oder? Das ist nur Kopf, um das halt aufrechtzuerhalten. Wahrheit ist doch, das Leben ist nicht unbedingt gerecht. Das Leben ist auch nicht unbedingt, dass da alle gleich sind. Sondern das Leben ist eben unterschiedlich. Manche haben Glück, manche haben Pech. Keiner von uns ist vor gewissen Dingen gefeit. Und trotzdem hast du natürlich einen Einfluss auch auf dein Schicksal. Ja? Aber das Leben ist ganz sicher nicht gerecht. Das kann man nicht sagen. Aber es ist frei. Gerechtigkeit kannst du aber nie erreichen. Deswegen ist Justice, Gerechtigkeit, das ist genauso ein Begriff, der eben von diesen Politaktivisten die ganze Zeit kommt. Der eben schon von so Leuten kommt wie Fabian Society. Weil du immer Ungerechtigkeit findest. Weil du immer da, das kannst du immer einspannen, dieses Ding. Weil das Leben ist ungerecht. Du kannst ein Gerechtigkeitsfanatiker werden und da kannst du permanent anbauen. Das hört nie auf. Weil es gibt keine Gerechtigkeit in diesem Leben. Das ist so nicht. Es gibt Freiheit im Leben. Das sehr wohl. Das heißt, dass du dich halt frei entfalten kannst. Aber es gibt keine Gerechtigkeit, die du so garantieren kannst. Es gibt keine Gleichheit, die du so garantieren kannst. Sondern du hast was mitbekommen auf diese Welt, deine Genetik und meinetwegen auch durchaus geistig, dein geistiges Erbe, vielleicht auch von früheren Leben, wie auch immer. Aber wir sind eben nicht alle gleich geboren. Das stimmt so nicht. Der hat einen Körper, da kann der so schnell rennen, da verdient er jetzt Millionen, weil der einem Ball gut in ein Tor schießen kann. Totale Inselbegabung eigentlich, bringt nichts. Vor 100 Jahren hätte es dir nichts geholfen, aber jetzt, boah, der Typ hat so ein Talent, der wird halt dann ein großer Star. Ist das gerecht? Die ganzen Fragen von Sport, ist das gerecht? Das ist nicht gerecht. Das Leben an sich hat keine Gerechtigkeit. Das muss man mal ganz klar sagen. So. Und deal with it, damit müssen wir umgehen. Das ist eher die viel größere Herausforderung. Wie können wir damit umgehen? Ja. Freiheit ist etwas, was wir erreichen können. Aber nicht Gerechtigkeit. Das ist ein Kampfbegriff, Leute. Der wird immer eingesetzt. Und den kannst du immer wieder ansetzen. Das hört nie auf. Justice, da findest du immer Dinge. Aber jetzt sowas zusammenbringen, Climate Justice. Ich meine, das ist absurd. Ja. Das geht noch einen Schritt weiter hier. Diesmal französisch, auch wieder so, lass uns das System verändern und nicht das Klima. Auch da wieder Systemveränderung. Aber hier finde ich auch so interessant, diese grüne Faust. Die grüne Faust. Erinnert ihr euch, habe ich hier schon mal auch an anderer Stelle mal gesagt, da ging es, glaube ich, um den Jugoslawienkrieg. Schaut euch die Folge mal an, wenn ihr es verpasst habt. Da spreche ich unter anderem über Otpor. Und diese NGOs der Revolution, die so ab den 90ern sich entwickelt haben. Und deren Logo ist immer die Faust. Das ist, was nämlich da dahinter steht. Gerechtigkeit, Kampf, Revolution, Veränderung, neues System und so weiter. Aber nirgendwo bei den Leuten sehe ich, welche Werte sollen denn dieses System haben. Das ist, was die Leute eben nicht sehen. Ey, nach Veränderung schreien ist einfach, das ist gut. Aber hast du eine Vision? Oder geht es da nur darum, was alles nicht gut ist und was man alles verbietet? Und letztens, was die Leute aber fordern, ist mehr Staat, mehr Herrschaft, Einschränkung der individuellen Freiheit. Und das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Ja. So, und hier als Kontrast noch, habe ich jetzt so ein Bild, das sind Demonstranten, ich weiß es gar nicht genau, traditionell links, Rosa Luxemburg. Ich würde mal sagen, was auf ein Schwarz-Weiß-Foto ist und ja, von der Friese, es ist vielleicht 60er, na wahrscheinlich 70er Jahre oder so. Und das finde ich interessant, weil guck doch mal, was da drauf steht. Freiheit. Freiheit. Das ist das Entscheidende hier. Das ist dieses Statement von Rosa Luxemburg. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Großartiges Statement, muss ich sagen. Wirklich, genau so ist es. Freiheit, das ist, wonach man damals gestrebt hat. Und Freiheit, die kannst du auch erfüllen. Gerechtigkeit wirst du nie auf dieser Welt herbekommen, aber Freiheit schon. Dann kannst du immer noch Pech haben oder sowas. Es gibt Schicksalsschläge, der Himmel kann uns auf den Kopf fallen, wer weiß. Aber Freiheit ist etwas, nach dem wir wirklich streben können. Aber fällt euch das auf? Schaut mal, wenn ihr so heute Demonstrationen seht, der Begriff Freiheit ist überhaupt nicht mehr da. Hey, als ich Kind war, war es echt noch sexy auch. So 60er, 70er, 80er. Da war Freiheit, Freedom, das ist, wonach man gestrebt hat. Heute kommt das gar nicht mehr vor. Das taucht gar nicht mehr auf. Heute haben wir Justice. Seht ihr den Unterschied, der da ist? Ja, und da ist echt was verloren gegangen. Ne? Und das sollten wir uns unbedingt wiederholen. Wir dürfen nicht in diesen kollektivistischen Trip abfallen. Freiheit ist ein wichtiger, wichtiger Grundwert. Und das ist eben auch so, das hat nichts zu tun mit links, rechts. Hier reden wir von Demos aus einem Zeitgeist, die eher links waren. 68er Bewegung und so weiter. Aber die reden auch von Freiheit, versteht ihr? Und das geht heute verloren. Was die Menschen heute nicht sehen, ist, dass diese Einschränkung von Freiheit im Namen der Weltenrettung, dass das ein Herrschaftssystem verändert. Das ist der Wechsel, der gerade stattfindet. Und ich kann euch sagen, Leute, das ist nicht gut. Ich persönlich, mir kann es ja noch egal sein. Weißt du? Ich kann auch irgendwann auschecken, wenn mir das zu arg wird. Aber was machen unsere nächsten Kinder und Kindeskinder? Was hinterlassen wir denen? Werden die reingeboren in so ein kollektivistisches System? Mit irgendwelchen Social Credit Punkten oder sowas? Das ist übel, ja. Dieses Thema Freiheit und Demokratie oder Demokratie in der Krise auch, ist übrigens ein Thema, was man auch weltweit feststellen kann. Ich habe vorhin auch oder letztens hier mit Frank darüber gesprochen, über ein Jahr Chemnitz und über diese ganze Spaltung. Und ihr könnt das überall in Deutschland erleben, diese Spaltung in zwei Lager. Das ist aber nicht nur in Deutschland so. Das ist gerade ein weltweiter Trend. Schau dir Amerika an. Schau dir Türkei an. Und ein Beispiel, was ich jetzt mal ein bisschen näher noch beleuchten möchte, ist Ägypten. Guckt euch mal Ägypten an, die Entwicklung der letzten Jahre. Da gab es also vor ein paar Jahren, wann war es, vor 5 Jahren oder sowas, diesen sogenannten arabischen Frühling, da gab es eine große Revolution. Viele Leute sagen, ja, das ist ja alles von außen gesteuert worden und so weiter, aber das sage ich so nicht. Gerade in Ägypten, glaube ich, dass die ägyptische Revolution, klar mischen da auch Geheimdienste mit und so, weil immer wenn was passiert, dann versuchen die natürlich auch alle ihre Interessen wahrzunehmen und das Ding vielleicht in ihre Richtung zu spinnen oder sowas. Aber was ich gesehen habe und wahrgenommen habe, ist, dass das ägyptische Volk aufsteht gegen eine Militärdiktatur, was Ägypten de facto seit Jahrzehnten ist. Und das Volk ist stark und es schafft es, sich gegen diesen Polizeistaat durchzusetzen. 1 Million auf den Straßen und so. Und okay, das Alte bricht auseinander. Die Ordnung bricht auseinander. Und was macht man dann? Ja klar, Demokratie. Wir machen also Wahlen. Demokratie. Denkt mal erstmal, es ist ja sinnvoll. Lass doch das Volk wählen. Und was passiert? Das Volk wählt in Ägypten und es wählt die Moslembruderschaft. Als Mehrheit. Die haben eine absolute Mehrheit bekommen. Knapp über 50%, aber über 50%. Hashtag wir sind mehr. Sie sind eine Mehrheit. Versteht ihr? Und was machen die? Kaum sind die gewählt, der Mursi, das war ihr Mann, fangen die an, sozusagen den Staat umzubauen und sagen, hey, wir sind halt die Moslembrüder und wir wollen keinen laizistischen Staat, also keinen hier modernen, religionsfreien Staat. Nein, wir wollen einen religiösen Staat. Das ist, was wir wollen. Das ist, warum uns die Leute gewählt haben. Wir wollen einen islamischen Gottesstaat. Erstmal per se auch, ich versuche es neutral zu sagen. Es ist halt deren Interessen so, das ist, was die wollen. Und die fangen sofort an, den ägyptischen Staat so dementsprechend umzubauen. Ne? Und das hat natürlich dann eine Opposition hervorgerufen, nämlich das Militär. Weil das Militär in Ägypten seit Jahrzehnten regiert hat. Und auch wirtschaftlich dann, weißt du, also die oberen Militärs dort, die sind gleichzeitig auch super reich und bestimmen die Wirtschaft in Ägypten und es geht nichts ohne das Militär. Dazu kommt eben das, und ja, lass uns diesen kleinen geopolitischen Exkurs ja auch machen. Ägypten spielt halt eine ganz große Rolle eine wichtige Rolle im geostrategischen Feld. Es geht da vor allem um das Verhältnis Ägypten zu Israel, zu den Palästinensern. Und dieser kleine Grenzstreifen zwischen Gaza und Ägypten, da müsste man ja sagen, da könnte er eigentlich in einer normalen Welt, müsste er dort voll Handel florieren und so weiter. Die sprechen dieselbe Sprache, es sind Araber, hey, da hinten sind die einen, die haben fast gar nichts, lass uns hier Handel treiben. Aber das ägyptische Militär hat seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten ist es so, diese Grenze komplett abgeriegelt. Mehr noch, die ganze Gegend, also der Norden von Sinai, ist komplett militärisches Sperrgebiet in Ägypten. Komplett. Also du kommst gar nicht hin. Du kannst als Privatmann da nicht hinfahren. Es geht nicht. Es steht Militär an der Straße und sagt, stopp, du musst hier zurück. Warum? Sagt man auch, die Beduinen, die dort oben leben im Norden von Ägypten, die sind halt alle im Kampf mit dem ägyptischen Staat. Die sind halt sozusagen Hardcore-Dschihadisten und übelste Gerüchte kommen da auch und Geschichten, die man aus Nord-Sinai hört. Ich war schon auf dem Süd-Sinai, aber Nord-Sinai, da hört man wirklich Schauergeschichten, also schreckliche Dinge so. Wie das jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber es kommt natürlich den Geopolitikern zu Pass, dass ausgerechnet dort halt so böse Beduinen sind, sodass diese ganze Gegend militärisches Sperrgebiet ist. Und sozusagen da niemals ein freier Grenzhandel oder was auch immer zwischen Ägypten, was ein arabisches Volk ist, und den Palästinensern, was auch ein arabisches Volk ist, da gibt es halt nichts. Sodass weiterhin Westjordanland, Palästina, Gazastreifen, das sind halt große Gefängnisse im Grunde. Es ist so, du kannst, wenn du da drin reingeboren bist, kannst du nicht raus. Das ist absolute Gegenteil von Freiheit. Zäune, Mauern. Vor der Küste, Küstenpatrouille. So. Und der Mursi, der eben von den Muslimbrüdern gewählt wurde, das war vielleicht sein Fehler. So. Der hat dann zu schnell, hat er dann auch zu verstehen gegeben, dass er diese Dinge ändern will. Und hat dann gleich Kontakte aufgenommen mit der Hamas, die eben auch von der Mentalität her durchaus verwandt waren miteinander. Also beide so in eher so einem islamischen Gottesstaat denken. Und die haben gleich miteinander da so sind in Kommunikation getreten. Und das hat natürlich die Geostrategen alarmiert. Die Connection USA, Saudi-Arabien, Israel, die waren da alarmiert. Weil hey, ich meine, wenn diese Grenze aufreißt, dann gewinnt diese ganze Palästinenserfrage eine völlig andere Dynamik. Also wenn die wirklich von Ägypten unterstützt werden, wenn vielleicht sogar von Ägypten auf einmal 1 Million Ägypter dahin marschiert und sagt, hey, Solidarität mit unseren Brüdern hier im Gazastreifen oder sowas. Oh, da würden die Dinge richtig durcheinander gehen. Also hat man eine Gegenrevolution gemacht. Ja, und jetzt ist es wieder so, jetzt ist der neue General im Amt, der heißt jetzt, wie heißt der? Fällt mir gerade nicht ein, aber es ist ja wurscht, jetzt ist halt wieder ein Militär da, der alles bestimmt. Ja. Und wie ist das damals gelaufen? Ich meine, der Mursi war in der Herrschaft, das Militär muss eine Konterrevolution starten und sie haben halt dann auch genügend Leute. Es gibt auch genügend Leute in Ägypten, die hatten halt keinen Bock auf diese Muslimbrüderschaft. Aus welchem Grund auch immer, weil sie vielleicht überhaupt nichts mit dem Islam zu tun haben, weil sie koptisch sind, also Christen, oder weil sie eine andere Variante von Islam bevorzugen. Das ist auch so interessant. Weißt du, diese Muslimbrüderschaft, das ist eher so eine Connection hin zu Katar, während die Saudis, die haben ihre eigenen wahhabitischen Prediger und Leute dort in Ägypten, aber in Ägypten ist es so, dass diese Muslimbrüderschaft und die Katar-Connection halt viel stärker waren. Das ist übrigens dann auch einer von den Gründen, warum dann zwischen Katar und Saudi-Arabien auf einmal so großer Stress war. Weil hier geopolitisch gibt's da Unterschiede. Also hat man jetzt eben Konterrevolution gestartet, die Kräfte im Land zusammengebracht, die gegen diese Muslimbrüder sind. Und die haben dann ihrerseits wiederum gesagt, na, eigentlich sind wir die Mehrheit. Und da ging es dann los, Hashtag wir sind mehr. Ich weiß, das kommt aus Chemnitz, aber wenn du es da anguckst in Ägypten, da kannst du sehen, wie extrem sich sowas entwickeln kann. Hashtag wir sind mehr. In Ägypten war es dann so, dass die eine Partei gesagt hat, hey, guck mal, wir haben ja 5 oder 10 Millionen Unterschriften gesammelt. Mursi muss weg. Daraufhin kommt ein paar Tage später, kommt die andere Partei und sagt, wir haben noch mehr Unterschriften. Hashtag wir sind mehr, mein Pimmel ist größer. Sorry dafür, aber das ist es. Schwanzvergleich ist es, was es ist. Sorry. Die andere Partei kommt dann wieder hin und sagt, hey, wir haben jetzt schon 15 Millionen Unterschriften. Das hat sich dann so hochgeschaukelt, völlig bizarr. Da kamen dann irgendwann Zahlen, da hatten dann beide Blöcke, haben dann behauptet, sie hätten Unterschriftensammlungen von 30, 40 Millionen Ägyptern. Ich meine, völlig absurd, also das ist praktisch überhaupt nicht umzusetzen. Ich weiß überhaupt nicht, ob so viele Leute gibt in Ägypten, die schreiben können. Wobei, sorry, Ägypten hat schon, glaube ich, eine ganz gute Grundbildung und sowas. Ja, die können schon alle schreiben, so ist es auch nicht. Aber es ist praktisch unmöglich, dass du irgendwie Unterschriften 40 Millionen hast. Wie willst du die kriegen? Die hat noch nie jemand gesehen. So haben die sich aber einfach immer so versucht, argumentativ hochzuschaukeln. Wir haben die Mehrheit. Nein, wir haben die Mehrheit. Hashtag wir sind mehr. Wir sind mehr. Und im Grunde nur, um zu legitimieren, dass man die andere Seite unterbuttert. Und das hätte wahrscheinlich die Mursi-Seite gemacht. Schritt für Schritt diesen islamischen Staat aufgebaut und die alten Rechte alle weg. Und so ist es aber dann umgekehrt gekommen. Das Militär hat sozusagen den Putsch durchgezogen und hat die Regierung Mursi entmachtet, den muss sie verhaftet. Mittlerweile ist er auch gestorben. Der wurde zum Tode verurteilt und ist jetzt passenderweise auch schon vorher im Gefängnis verstorben. Naja, und was passiert dann? Die Anhänger von dem Mursi, die den ja gewählt haben, ja, die sagen, hey Leute, ihr zerstört unsere Demokratie. Wir haben doch gewählt. Und jetzt kommt ihr an mit Militärstaat und setzt eine andere Regierung ein. Was geht hier ab? Und dann haben die dagegen demonstriert. Und da kam es dann zu großen Demonstrationen im Land. Und das Krasse war, das haben viele bei uns gar nicht so mitbekommen. Weil bei uns ja aus unserer Sicht natürlich, wir sind ja geostrategisch auch eingebettet in die Petrodollar-Connection. Und da ist so ein ägyptisches Militärregime ganz, ganz praktisch. Weil das unterdrückt die Leute dort, die fliehen dann auch nicht nach Europa. Es kommen keine Ägypter zu uns. Obwohl auch viele gerne kommen würden. Aber warum ist das so? Weil Militärdiktatur. Außerdem halten die Muslimbrüderschaft raus. Die ist aus unseren Sichtweise auch gefährlich. Aber sei es drum, wie auch immer wir das sehen. Es geht um die Ägypter. Und die haben nun mal mehrheitlich diese Muslimbruderschaft gewählt. Und sagen dann völlig zu Recht, hey, was ihr hier macht, ist, ihr zerstört unsere Freiheit, unsere Demokratie. Und wir haben den gewählt. Was soll denn das? Und sind auf die Straße gegangen. Und bei uns haben sie eben viele nicht mitbekommen. Unsere Medien haben das nicht so transportiert, obwohl es kein Geheimnis ist. Und ey, das sind an einem einzigen Tag in Kairo, die Zahlen variieren, aber es gehen so Schätzungen, 1000, vielleicht über 2000 Leute wurden da getötet. An einem einzigen Tag, auf offener Straße in Kairo. Leute, die eben für Mursi demonstriert haben, die dann vom Militär erschossen wurden. Das musst du dir mal vorstellen. Ich weiß nicht, so beispiellos ein Massaker in der modernen Geschichte, kann mich nicht erinnern. Bei uns, wir reden alle über China, diesen Platz des himmlischen Friedens, auch übel, 1988 oder so. Aber hey, guck mal, was da in Kairo passiert ist. Boah, und ich sage euch, Leute, wo ich das erzähle, mein Herz blutet, weil ich mag Ägypten, ich war da schon so oft und ich respektiere auch diese Menschen und Kulturen. Mir tut es so weh zu wissen, dass in einer Stadt wie Kairo solche Dinge passieren konnten. So. Das zeigt letztens nur, als anderes Beispiel, dass wenn es um gewisse ganz große Fragen geht, Demokratie kein taugliches Mittel ist. Dieses Hashtag Wir sind mehr und jetzt haben wir 51%, jetzt machen wir, was wir wollen, gegen den Willen der anderen 49, das funktioniert nicht. Sondern wenn es wirklich um große Fragen geht, große Fragen der Weltanschauung, Fragen von Krieg und Frieden, Fragen von, möchte man einen Gottesstaat aufbauen oder einen laizistischen Staat haben, solche Dinge, da taugt Demokratie nicht. Demokratie funktioniert sehr gut, wenn die Verhältnisse stabil sind. Wie bei uns in Deutschland, muss ich die letzten Jahrzehnte, selbst in so einem Kalten Krieg, Kalter Krieg ist immer noch was sehr Stabiles, ja, gab es keine Überraschungen und so. Und letztendlich muss dann da eine Regierung im Grunde ja nur die Ressourcen verwalten. Was machen wir mit den Steuereinnahmen? Stecken wir es da rein oder da rein? Mehr Steuern, weniger Steuern? Sehr viel mehr soll da nicht passieren. Da funktioniert es, da kann man sich auch in verschiedenen Parteien miteinander ein bisschen bekappeln, kein Problem. Aber wenn es wirklich in bewegte Zeiten geht, wenn es ans Eingemachte geht, dann ist aus meiner Sicht Demokratie gefährdet. Aber Demokratie vielleicht nicht das richtige Instrument. Das ist auch ein Problem, warum warum der Westen da in all diese Länder, die total instabil sind, sagt, ey, wir bringen doch da nur Demokratie hin und sich dann wundern, dass es nicht funktioniert. Guckt euch mal an, was hat denn Libyen die Demokratisierung gebracht? Guckt euch mal an, das Land Libyen gibt es so de facto nicht mehr. Das ist das, was es gebracht hat. Totale Zerstörung, es ist nicht mehr da. Und es ist bei uns so, dieser Geist, es ist in Amerika so, dieses Pro-Trump, Contra-Trump, total polarisiert in Lagern, die gar nicht miteinander sprechen. Ägypten habe ich euch als Beispiel gegeben. Aktuell Brasilien könnte man nennen. Da gab es, jetzt hat es einen vermeintlich rechtspopulistischen Präsidenten, davor war ein linkspopulistischer Präsident und zwei Lager, das Land zerrissen. Thailand wäre auch ein interessantes Beispiel in den letzten Jahren, Rot- und Gelbhemden. Ey, es sind bewegte Zeiten. Und in bewegten Zeiten ist es wichtig, dass wir das große Ganze sehen. Dass wir nach Konsens streben. Und ich weiß, wir können Konsens vielleicht nicht immer erreichen, aber wir müssen zumindest mal danach streben und gucken, wo finden wir denn überhaupt Konsens, wo finden wir Gemeinsamkeiten und auf denen aufbauen und danach streben. Und dieser Geist, Demokratie so zu missbrauchen, wenn wir nur die Mehrheit haben, dann können wir unser Ding durchsetzen, auch gegen den ausgesprochenen Willen der anderen. Das funktioniert nicht. Das destabilisiert. Und das destabilisiert im letzten Endes dann auch überhaupt einen liberalen Staat und auch ein Rechtsgefüge. Und das, Leute, wenn die Dinge einkrachen, dann wird es gefährlich. Wenn die Rechtsordnung krachen geht. Und ich weiß, im ganz Großen können wir das vielleicht auch irgendwann schaffen. Aber trotzdem, ich warne davor, weil die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte Geschichte zeigen eigentlich immer, wenn sein Rechtssystem komplett zusammenbricht, dann können finstere Dinge passieren. bis hin zu Völkermorden und sowas, weil dann ist keine Rechtssicherheit mehr da. Und das ist so dieser Trend, vor dem ich hier warne. Und ich möchte echt da das nochmal sagen, so, lass uns mehr von diesem republikanischen Gedanken bringen. Da ist es auch so, dass nicht irgendwelche Leute regieren, irgendein Monarch, sondern natürlich in einer Republik wird auch gewählt. Wir wählen unsere Repräsentanten und die wählen wir auf demokratische Art und Weise. Das Wort Demokratie ist auch nicht völlig böse oder sowas. Aber wir brauchen mehr von diesem republikanischen Geist, der sich auf die Gesetze beschränkt, die die Freiheit des Einzelnen schützen. Das ist, um was es geht. Und lass uns nicht in diesen Kollektivismus marschieren. Lass uns nicht leichtfertig diese alte republikanische Gedanke, der immer noch eine große Tradition hat in Europa. Und unsere Länder heißen noch so. Es ist immer noch die Bundesrepublik und nicht die Bundesdemokratie. Und ich weiß, diese Begriffe sind natürlich schwierig, weil die eben nicht so klar definiert sind. Es gab auch eine demokratische Republik in Deutschland, DDR, Deutsche Demokratische Republik. Also ich weiß schon, die Begriffe sind nicht so klar. Aber ich hoffe, ich habe es euch rübergebracht, um was es geht, diesen republikanischen Geist. Freiheit des Einzelnen, Rechtsschutz, das Recht steht, das Gesetz steht für alle. Und aber was eben nur in der Res Publica, nur in dem öffentlichen Bereich und was die Menschen im Privaten machen, lass die Menschen machen. Und wenn du selber irgendwo von irgendwas überzeugt bist, dann überzeug die Menschen. Überzeug sie mit deinen Taten, überzeug sie mit deinen Worten, begib dich in diesen Diskurs. Wenn du überzeugt davon bist, dass eine, was weiß ich, vegane Ernährung der Welt behilfreicher ist oder auch deine eigene Gesundheit, dann lebt es vor und überzeugt noch andere. Und mit Sicherheit wirst du auch Leute finden, die du überzeugen kannst. Und es kann wachsen, vielleicht kann es eine Bewegung werden. So. Aber schreib es nicht anderen Leuten vor. Ähnlich ist es in allen anderen Fragen des Lifestyles. Find deinen eigenen Weg. Und der muss nicht zwangsläufig so sein wie die Masse. Tatsächlich kann es so nicht sein, weil wir Menschen verschieden sind. Und das ist eben diese Position von Freiheit, die ich einnehme. Wir sind verschieden. Wir werden niemals alle gleich sein. Das ist, was aber die Aufklärer damals verstanden haben. Weil die eben noch nicht in diesem rein materialistischen Weltsicht waren, sondern weil die noch erkannt haben, hey, der Mensch ist ein beseeltes Wesen, weißt du, und die sind nicht alle gleich. Und es gibt auch den bunten Chaos und es gibt auch jemand, der vielleicht ein bisschen anders ist, aber das ist Freiheit, was es bedeutet. Und wenn du da anfängst rumzudoktern, dann am Ende ist die Gefahr groß, dass man eben in der Tyrannei landet. Und genau so hat es übrigens auch schon vor 2.500 Jahren in der Blüte der griechischen Klassik hat auch schon der große Platon gesagt. Einer der weisesten Leute seiner Zeit. Und Platon übrigens hat in diesem Buch, was er da geschrieben hatte, ich weiß gar nicht, wie hieß es nochmal, irgendwas auch mit Republik, da zitiert er die ganze Zeit auch seinen Lehrmeister Sokrates. Der Sokrates, der vom Orakel von Delphi wurde gesagt, wurde, habe ich euch schon mal erzählt, die Geschichte, ist der weiseste von euch allen. Und die beiden, also Sokrates und dann sein Aufschreiber sozusagen, weil Sokrates hat nichts geschrieben, der hat nur gesprochen so zu den Leuten, die haben das damals auch schon so aufgezeigt, diese Mechanismen, dass eine Demokratie, eine Volksherrschaft früher oder später automatisch zu einer Tyrannei führt, weil das Volk nicht aufgeklärt ist, weil das Volk sich leiten lässt von Irrationalen, von Emotionen, emotionalem Handeln, weil das Volk eben leicht um den Finger zu wickeln ist von dem, was man heute Populisten nennt. Und dass früher oder später aus einer Demokratie eine Tyrannei wird. Und das sollten wir nicht leichtfertig wegtun. Ich sage nicht, dass es automatisch so kommt, aber was ich so sehe, und deswegen läute hier die Glocke oder schlag Alarm, ich sage, ey, wir bewegen uns jetzt schon ganz schön in gefährliches Terrain Richtung dieser Kollektivierung. Und das würde am Ende eben eine Tyrannei bedeuten. Und da sind wir jetzt schon auf einem gefährlichen Weg. Und der Aufklärer in mir, ich bin auch stolz und glücklich, in dieser Linie zu stehen, weißt du, ich ringe jetzt die Glocke, wie wir es vor Jahrhunderten schon gemacht haben. Leute, das ist die falsche Richtung so. Erinnert euch an diese Idee von öffentlicher Sache, von Republik, Recht, was für alle gilt, Freiheit des Einzelnen schützen und alle anderen Dinge soll das Volk selbst irgendwo in dynamischen Prozessen so entwickeln. Aber es darf nicht sein, dass der Zeitgeist, diese wandelnde Mode, das, was heute gilt, in 20 Jahren gilt es überhaupt nicht mehr, dann ist es wieder andersrum, dass solche Sachen durch demokratische Mehrheitsentscheidungen auf einmal Leute in einen Film zwingen, wo sie nicht reingehören. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Und Respekt, ein Wort, was so oft heute benutzt wird, auch von der jungen Generation, heißt nichts anderes als die Freiheit des anderen, des Denkenden erkennen. Respekt, re, Vorsilbe re, ich erkenne etwas wieder, spektare, sehen. Ich sehe dich wieder. Deine Freiheit ist meine Freiheit. Versteht ihr? Diese Dinge sind nicht verhandelbar. Und ja, das war eigentlich, was ich euch heute sagen wollte. Es sollte kein Bashing sein von irgendeiner Partei, aber es ist halt tatsächlich im ganz Großen so. Wir müssen aufpassen, dass wir uns am Ende nicht wiederfinden in einem Staatssystem, wo der Einzelne halt keine Freiheit mehr hat. Ja, weil das ist nichts anderes als Tyrannei. Kollektivismus. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch da meine Punkte ein bisschen klar machen konnte, meine Gedanken. Und würde mich freuen, wenn ihr das auch ein bisschen diskutiert, auch weitertragt. Vieles von den Dingen kann man auch anders argumentieren. Wie gesagt, es ist für mich okay, wenn Leute sagen, ja, ich bin überzeugt davon, der Mensch ist nun mal so und dann ist das richtige System. Kann ich damit umgehen? Was mich nur so triggert, was mich jetzt auch so aufreizt, ist, dass ich das Gefühl habe, die Leute rufen nach was, aber sie wissen nicht, wohin die Reise geht. Und sie checken nicht, dass das, was eigentlich gut ist, hey, ist doch nichts dagegen. Warum? Wir müssen doch nicht jeden Tag Fleisch essen. Nee, musst du nicht. Natürlich, mach Veggie Day. Aber es sind alles gute Dinge, aber es ist sehr infantil, sehr kindlich gedacht. Und sie erkennen nicht, dass wenn wir solche Dinge aber gesetzlich verankern, dass wir da die Freiheit beschneiden und dass da was viel Größeres verloren geht, als was wir da eventuell gewinnen können. Und das ist, was mich so triggert. Denkt über diese Dinge nach und bringt es auch raus in die Diskussion. Hey, Leute, wollen wir das wirklich? Ist das wirklich unser Ziel? Wer dann echt konsequentes Durchdacht hat, gut, ich würde vor solchen Leuten warnen, aber zumindest kann ich es nur akzeptieren. Ne? Gut, der ist halt anders. Aber diese Ignoranz, wie sich viele Leute freiwillig sozusagen in ein, ja, ich sag's überspitzt, in ein Sklaventum begeben, das macht mir Sorge. Ne? Wenigstens sollten wir diese Informationen mal raushauen. Und eigentlich wär's die Aufgabe von den Schulen und von den Mainstream-Medien, das zu machen. Die machen es aber nicht. Zum Teil, weil die es auch selber einfach gar nicht verstehen. Also ich bin mir sicher, das von dem Zeug, was ich heute rede, dann haben die noch nie davon gehört. Jetzt irgendwelche Redaktionäre, Leute, die in der Redaktion sitzen oder auch auf dieser politischen Ebene, die da in Berlin sitzen oder jetzt letztens in Chemnitz auf dem Marktplatz da diskutieren. Ich glaube nicht, dass die das in dieser Tiefe durchdacht haben, was das eigentlich staatspolitisch bedeutet, also so philosophisch auch. Ja. Freiheit, sollen wir mehr Demokratie wagen? Mein Schlusswort ist, mehr Freiheit wagen. Ich wähle die Freiheit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.